Und das Lied heißt You Are Holy. Da gibt es zwei Stimmen, die abwechselnd und gleichzeitig singen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen. Und diese Seite hier darf gerne mit Marina singen. Und diese Seite darf gerne mit mir singen. Könnt auch wild wechseln, aber wie ihr wollt. Dann starten wir.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich möchte euch alle ganz herzlich an diesem, eben was noch sonniger, aber ich glaube trotzdem an diesem sonnigen Sonntagmorgen begrüßen, so richtig Idealtemperaturen. Ich würde natürlich auch gerne die Leute an den Bildschirmen begrüßen, die im Livestream dabei sind. Ich habe eben gehört, es gibt noch technische Probleme. Ich weiß nicht, ob die technischen Probleme mittlerweile gelöst sind. Ansonsten, wenn der Livestream jetzt noch nicht zugeschaltet ist, vielleicht passiert das ja gleich. Und ich möchte die Losung des gestrigen Tages beziehungsweise den Lehrtext lesen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich glaube, dass das sicherlich viele von uns, die das sagen können. Ja, ich bin mühselig, ich bin beladen. Ist im Übrigen ja auch nicht verwunderlich, weil Jesus selber gesagt hat, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Und aus dem Grunde ist das, glaube ich, eine ganz normale Sache, dass wir eben auch unter Mühsal und Belastung leben. Aber dann das Tolle, ich will euch erquicken. Ich will euch neue Kraft geben. Und ich bete dafür, gleich auch tun wir das zusammen, dass genau das in diesem Gottesdienst passiert. Und zum Gebet stehen wir auf und ja, lieber Vater, ich möchte dir danken dafür. Ich möchte dir danken für deine tollen Zusagen. Wir kennen das alle, sicherlich auch in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens, dass wir mühselig und beladen sind. Und ich möchte dir danken, dass wir damit nicht alleine klarkommen müssen, sondern dass du es bist, der uns Hoffnung gibt, auch in dieser Situation, und dass du uns durchträgst und nicht nur irgendwie durchträgst, sondern dass du uns erquicken willst. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du heute wirklich zu uns redest. Vielleicht gerade auch zu denjenigen, die gerade in einer solchen Situation des Beladenseins sind. Dass du einfach wieder ganz klar machst, du bist der Hoffnungsgeber und du kannst uns aus dieser Situation herausführen. Und das bitten wir aber nicht nur für uns, das bitten wir auch für die gesamte Welt. Du siehst, wie viel Unfrieden, auch teilweise Hoffnungslosigkeit da ist, wenn man so politische Nachrichten sieht. Und wir wollen dir danken, dass du der Herr dieser Welt bist und dass du einfach dafür stehst, dass es nicht ins totalen Chaos führt, sondern dass du einfach da bist und die Geschicke lenkst. Ja, und jetzt freuen wir uns auf diesen Gottesdienst und sagen danke, dass du da bist. Amen. Ja, wir können setzen und wir singen zusammen das Lied Prince of Peace.
Das haben wir gerade gesungen, jetzt singen wir Lege deine Sorgen nieder.
Ach so, ein wenig anders. Ja, es soll in diesem Gottesdienst um das Thema Hoffnung gehen. Und ich habe in Vorbereitung so ein bisschen gegoogelt, wie man das dann so macht und habe gesagt, was ist denn eigentlich Hoffnung? Zuerst einmal bin ich auf den Wortstamm gekommen. Hoffnung kommt, da ist das Wort hüpfen drin. Und das ist natürlich schon mal was ganz Tolles, weil das gibt uns Energie. Und insofern ist dann die Definition auch eigentlich naheliegend. Es ist nämlich eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartung, dass etwas Wünschenswertes passiert. Da hat sich übrigens der Hoffnungsbegriff über viele Jahrhunderte geändert. Früher war Hoffnung irgendetwas erwarten, das konnte aber was Positives oder Negatives sein. Heute der Begriff Hoffnung eben, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass allerdings wirkliche Gewissheit im Sinne von Wissen darüber besteht. Und das kann einmal ein bestimmtes Ereignis sein. Vielleicht sind viele hier, die hoffen, dass Deutschland Fußball-Europameister wird. Und viele andere einzelne Dinge, die man hoffen kann. Es gibt aber auch die Hoffnung einfach bezogen auf einen grundlegenden Zustand. Dann zum Beispiel, dass ich hoffe auf eine anhaltende Gesundheit. Oder dass ich hoffe auf eine finanzielle Absicherung. Und diese Hoffnung, die gibt uns wirklich Kraft, weiterzumachen. Wir kennen das häufig, wenn beispielsweise Leute sterbenskrank sind. Solange sie Hoffnung haben, gibt ihnen das Kraft. Wenn die Hoffnung dann nicht mehr da ist, dann ist das wie so ein Staubsauger, der die Kraft rauszieht aus jemandem und dass dann die Leute dann eben auch häufig schnell sterben. Ja, und es gibt Hoffnung eben in der Bibel an sehr unterschiedlichen Stellen. Und ich möchte jetzt 4 Stellen vorlesen. Es gibt mehr als 100 Stellen davon. Ich musste mich insofern beschränken. Aber 4 Stellen, weil es unterschiedliche Aspekte von Hoffnung gibt, möchte ich hier gerne sagen. Das erste ist mir ein Vers, der mir besonders wichtig ist, weil das ist auch unser Trauspruch aus Jeremia 29, Vers 11. Ich will euch Hoffnung und Zukunft geben. Gott ist es also, der hier entsprechende Hoffnung gibt. Jesaja 40, Vers 31, ein etwas anderer Akzent, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Das ist das, was ich eben sagte. Hoffnung gibt Kraft und wir können, wenn wir hoffnungsvoll sind, eben viele Dinge ganz, ganz anders eben auch angehen. Dann ein wichtiger Vers in Definition des Glaubens. Hebräer 11, Vers 1, da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Also Glaube und Hoffnung gehören ganz stark zusammen. Und schließlich aus dem 1. Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieser Dreiklang, der eben hier zusammengehört. Paulus schreibt dann, die Liebe ist das Wichtigste oder das, was bei allen Dingen zählt. Aber Glaube und Hoffnung sind in diesem Dreiklang, das sind ganz entscheidende Attribute eben hier für unser Leben. Das ist so ein bisschen ein kleines Kaleidoskop aus Wikipedia, einige Stellen aus der Bibel, die mir besonders wichtig geworden sind, auch in meinem Leben. Und ich bin gespannt, was Lasse gleich in seiner Predigt dazu sagen wird. Und wir werden gleich noch ein Lied singen. Ich möchte aber trotzdem bitten dafür, ich rufe noch nicht auf zur Predigt, sondern ich wollte jetzt beten und dann ein Lied singen zusammen. Das tun wir nicht, okay, gut. Aber beten tue ich jetzt. Ja, lieber Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Hoffnung gibst und wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch Lasse in der Predigt zu uns redest. Gib uns Konzentration und Aufmerksamkeit für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Und bevor Lasse jetzt predigt, dürfen wir die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden und wünschen euch eine gute Zeit dabei.
Die waren aber schnell. So, wir hatten heute einen ganz kleinen Dreher in unserer Gottesdienstplanung. Daher die Verwirrung mit den Liedern. Aber bei der Predigt sind wir jetzt richtig angekommen. In etwas um die 6 Monaten ist 2020 5 Jahre her. Ich habe diesen Spruch gehört und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass 2020 dann bald schon 5 Jahre her ist. Und was ist seitdem eigentlich passiert? 2020 beziehungsweise 2019, da hat die Pandemie angefangen, Corona war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt gibt es seitdem einen nicht enden wollenden Strom an irgendwelchen Horrornachrichten über irgendwelche schlimmen Ereignisse in dieser Welt. Und man hat das Gefühl, es hört ja gar nicht mehr auf. Sobald man mal Ruhe hat, wird irgendwie die nächste Sache gefunden, über die man sich eigentlich gleich wieder aufregen kann. Und ich finde die Stimmen in der Gesellschaft immer total wichtig, die sagen, Leute, wie geht's eigentlich unserer Jugend dabei? Wie geht's eigentlich den Teenagern, die 2019 vielleicht 11 oder 12 waren, die sind jetzt 17, werden bald 18 und die sind jetzt 4, 5 Jahre unterwegs gewesen mit einer Schreckensnachricht nach der anderen? Boah, ganz schön heftig. Respekt vor dieser Generation. Ihr habt wesentlich mehr erlebt als so manch anderer vielleicht in der Zeit. Also Hoffnung ist eigentlich ein Thema, das wir total gut gebrauchen können. Hoffnung auf eine bessere Welt. Hoffnung darauf, dass eben irgendwann unsere Nachrichten nicht mehr komplett voll sind von irgendwelchen Schreckenssachen. Hoffnung, das ist richtig gut eigentlich. Wir brauchen das. Yeah, Hoffnung. Cool. Und trotzdem, als jetzt der Bund FEG angekündigt hatte, hey Hoffnung, das wird jetzt ein Schwerpunktthema so bei uns, war ich so ein bisschen langweilig. Also, letztes Jahr auf der Pastorentagung in Langeoog, das Thema war Weiterbauen. Es hat schon angefangen, auch so ein bisschen das Thema Hoffnung. Dieses Jahr, Theologische Woche, das Thema Hoffnungsmenschen im Hoffnungsland. Und jetzt im Herbst auf der nächsten Fortbildung auch wieder das Thema Hoffnung. Und ich habe irgendwie so gedacht, ja, aber was wollt ihr mir eigentlich Neues dazu erzählen, zu dieser christlichen Hoffnung? Was darf ich denn eigentlich erwarten? Und ich bin dann zu dieser Fortbildung zur Theologischen Woche gefahren und meine Erwartungen waren gering, meine Hoffnung war gering, aber es war richtig gut. Es war total gut. Es fing direkt mit der ersten kleinen Morgenandacht einfach an, wo eine Kommilitonin, mit der ich studiert habe, eine Andacht gemacht hat und die hat gesagt, hey, Hoffnung im Glauben, habe ich damals auch erzählt, das ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft oder des Glaubens zu hören und im Hier und Jetzt dazu zu tanzen. Da habe ich gedacht, ja, den kannte ich irgendwie, den Spruch, aber den jetzt nochmal zu hören, in so einer Zeit von einfach schwierigen Umständen, den fand ich schon richtig gut. Aber Hoffnung, wie geht's dir mit diesem Thema? Hast du eigentlich ja auch schon alles dazu gehört und ja, ist eigentlich ein alter Hut und was soll man dazu jetzt irgendwie noch so eigentlich mitbringen? Hoffnung, dem Thema, dem steht auch einiges so in unserer Gesellschaft und in meinem persönlichen Alltag im Weg. Wenn ich denke, ich hoffe auf Dinge, ich bin eher so, ja, ich zähle mich selbst eher zu Machertypen, bin gern praktisch unterwegs und gerade die christliche Hoffnung fühlt sich für mich oft ja wie eine Vertröstung auf etwas ganz weit wegliegendes an, wo ich gar keinen Bock drauf habe, sondern ich will die Dinge ja im Hier und Jetzt sehen und machen und will das sehen, dass sich was verbessert, sich was verändert. Also ist christliche Hoffnung nur Vertröstung? Ich glaube nicht. Aber mit der Erwartung ging ich auf diese Theologische Woche und dann hatten wir da einen Vortrag von Professor Dr. Heiko Wenzel. Ist ein lustiger Kerl, wenn man ihn googelt, dann hat er so einen langen Bart. Hatte er auf der Theologischen Woche nicht, aber er hatte einen super langen und wunderbaren Vortrag dabei. Über Hoffnung im Alten Testament. Hoffnung im Alten Testament. Und das Alte Testament, das ist ja teilweise ziemlich schwierig zu lesen, die Bibel und die Geschichten, die da so drin stehen. Aber er hatte einen tollen Vortrag dabei und den habe ich euch heute mal als Predigt mitgebracht. Und so wie ich den vielleicht ja, predigen würde. Und wir starten mit Jesaja 40, 31. Ist ein ganz kurzer Vers, nur den hast du jetzt nicht, Raimund, aber ich lese ihn vor. Nee, falscher Text, den ausblenden. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, also warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist ein total schöner Vers, der ist voll mit Hoffnung, aber den finde ich auch irgendwie nervig. Also erstens muss ich warten, boah, da habe ich gar keine Lust drauf. Gerade wenn ich in einer schwierigen Situation bin, jetzt darauf zu warten, dass irgendetwas passiert, das ich auch noch nicht in der Hand habe, das zieht mir doch eigentlich erstmal direkt den Stecker. Wenn du gerade mitten im Mist sitzt und irgendwas erlebst und dir sagt, ach, warte nur, irgendwann wird's besser werden, dann denkst du, ja, das bringt mir gar nichts. Also ein komischer Vers eigentlich. Und der Vers, der zeugt auch von einem großen Bewusstsein, dass man ziemlich viel Kraft für die Sache braucht, in der man gerade sitzt. Also es geht nicht darum, Schnips und dann ist alles wieder gut. Nein, sondern es steht nicht, der Herr wird dich aus der Situation retten, in der du bist, sondern es steht da, der Herr wird dir Kraft geben, deine Herausforderung zu bewältigen. Ja, manchmal wünschen wir uns doch aber eher, dass es einfach Schnips und weg ist. Gerade wenn es wirklich richtig dick und schwer kommt im Leben. Also Hoffnung begegnet Herausforderungen, gerade in uns Menschen, gerade in einer so beschleunigten Welt, in der wir es absolut nicht gewohnt sind, auf irgendetwas lange zu warten. Sobald ein Paket, das ich bestelle, nicht am nächsten Tag ankommt, bin ich ungeduldig ohne Ende. So beschleunigt ist unsere Gesellschaft. Das ist unglaublich. Hoffnung begegnet Herausforderungen. Aber ich merke in diesem Vers auch, ey, wenn das Menschen erlebt haben, wenn Menschen das mit Gott erlebt haben, dass sie in einer Situation auf Gott gewartet haben und sie haben so Kraft bekommen, dass sie sich gefühlt haben wie ein Vogel, der komplett frei über dieser Situation schwebt und einfach diese Herausforderung meistert und daran wächst, dann merke ich, dem möchte ich aber nachgehen. Das will ich doch eigentlich auch. Also Hoffnung begegnet Herausforderungen, fordert uns aber auch heraus. Zeigt uns auch etwas, das wünschenswert ist, dass das gut ist. Also, welche Grundherausforderung begegnet Hoffnung heute in unserer Gesellschaft? Was steht der Hoffnung im Weg? Das würde ich gerne einmal so ein bisschen drüber nachdenken. Hoffnung lebt vom Vergleichen. Das ist erstmal ganz normal. Und zwar blicke ich ja in meine Lebenssituation oder in die Welt da draußen und vergleiche, bei der letzten Europawahl war die AfD noch nicht so stark. So, also es lebt vom Vergleichen. Das ist erstmal notwendig, dass ich also nach draußen gucke und vergleiche, ist es gut genug oder kann es besser sein? Und wenn es nicht gut genug ist, dann hoffe ich eben auf das Bessere. Das ist normal bei der Hoffnung. Aber vergleichen ist nicht nur gut. Vergleichen kann eben auch durchaus einiges an Spannung mit sich bringen. Wenn man immer vergleicht und niemals zu dem Schluss kommt, irgendwann wäre es auch mal gut, dann wird man auch wieder rastlos. Dann lebt man auch irgendwelchen Enttäuschungen hinterher und keinen Hoffnungen, die man wirklich real erwarten kann. Also Hoffnung lebt vom Vergleichen, eine Spannung, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Hoffnung, weitere Herausforderung, Hoffnung lebt, habe ich schon gesagt, von Wartezeiten in einer beschleunigten Welt. Hoffnung lebt von Zeiten, in denen wir auch zur Ruhe kommen, zur Stille kommen, Kräfte sammeln und auch darauf warten, dass vielleicht die Umstände, die wir nicht selbst ändern können, verändert werden. Oder unsere Haltung zu diesen Umständen verändert wird. Und das ist total schwer auszuhalten. Das ist einfach eine blöde Seite an der Hoffnung, die aber da ist. Und nächste Herausforderung, Hoffnung wird oft eben als ein Vertrösten auf eine fernliegende, vielleicht nicht kommende Zukunft gesehen. Das heißt, wenn ich eine Hoffnung habe, die für mich nie eintrifft oder von der ich die realistische Erwartung habe, dass sie nicht eintrifft, dann ist es nicht wirklich eine Hoffnung für mich. Wie finden wir jetzt Hoffnung eigentlich im Alten Testament? Wie finden wir Hoffnung da? Es gibt viele Geschichten. Aber Heiko Wenzel im Vortrag macht es ganz wunderbar. Er kommt auf drei Beobachtungen im Alten Testament. Er sagt, diese Zahlen sind nicht absolut belastbar, aber Pi mal Daumen stimmen sie. 40% des Alten Testaments, der Texte, das sind erzählende Texte, Geschichten. Also Dinge, die Menschen aufgeschrieben haben, wie sie sie mit Gott erlebt haben. Narrative, erzählende Texte. Und dabei stellt man fest, dass in der Bibel die allermeisten Texte, die allermeisten Erzählungen nicht zu ihrem Ende kommen. Also das ist eigentlich ziemlich verrückt, muss man sagen. Du schreibst ein Buch, aber du lässt das Ende weg. Und so ist es im Alten Testament. Zum Beispiel bei den 5 Büchern Mose. Wenn man sich die anguckt, es beginnt mit der Schöpfung, mit der Verheißung an Abraham, viele Nachkommen, dann mit der Verheißung, dass irgendwann das Gott erwählte Volk in das verheißene, wunderbare Land geführt wird. Und es endet damit, dass Mose, der Führer dieses Volkes damals, vor den Grenzen dieses Landes stirbt. Also es ist gar nicht fertig, diese Erzählung. Es ist nicht zu Ende erzählt in diesem Buch. Und so ist es fast mit jedem Buch. Die Erfüllung der Hoffnung und der Verheißung kommt meistens im Buch danach. Total komisch eigentlich, wenn man da mal drauf guckt. Aber das heißt, für die Menschen, die in der Geschichte drinstecken, erstens, die Hoffnung und die Erwartung des Wirken Gottes ist immer schon mit inbegriffen. Die ist immer schon da, weil man das Buch um Buch um Buch um Buch erlebt hat, dass Dinge nicht vollendet waren, noch nicht gut waren und dann das nächste Buch kommt und Gott seine Geschichte fortführt und es dann vollendet wird, die Verheißung. Hoffnung ist immer schon mit inbegriffen und das merken wir schon allein darin, wie Geschichten im Alten Testament erzählt werden. Und der Heiko Wenzel hat ein wunderbares Bild dafür, was uns Menschen betrifft, was das unsere Mentalität der Hoffnung auch betrifft. Und für einige Themen stimmt dieses Bild absolut. Ihr alle kennt wahrscheinlich, weil wir in Dortmund sind, Schrebergärten. Kleingärten, wo Menschen sich einen Garten mieten und dann wunderbar Zucchini anpflanzen und die dann verschenken, weil sie viel zu viel haben. Haben wir fast alle schon erlebt. Und Kleingärtner, das ist eine wunderbare Sache, aber Kleingärtner, die pflanzen meistens ihre Sachen im Frühjahr an, um sie dann im Sommer und Herbst zu ernten. Dann wird der Garten winterfest gemacht und im nächsten Jahr geht's weiter. Bis vielleicht auf die paar Pflanzen, die man über Jahre da ansetzt. Das ist sozusagen eine Kleingartenmentalität. Ich will das ernten, was ich sehe. Und er sagt, mit der Hoffnung auf Gott und auch mit der Hoffnung auf unsere Welt betrachtet, funktioniert es meistens viel eher wie bei einem Forstwirt. Also bei einem Landwirt, der sich um Wälder kümmert. So, wir haben riesen Waldsterben gehabt in Deutschland. Ganz schön schwierig, ganz schön übel eigentlich, Klimawandel. Aber der Forstwirt, der sagt halt, ey, ich pflanze hier Samen ein, deren Früchte ich niemals sehen werde. Deren Bäume ich in ihrer vollen Größe nicht erleben werde. Sondern das werden die Forstwirte tun, die nach mir kommen. Und ein Stück weit brauchen wir bei der Hoffnung für diese Welt und der Hoffnung auf Gott diese Mentalität. Es geht darum, dass wir die Welt bauen, die die Menschen nach uns pflegen werden. Das ist absolut notwendig. Und egal, welche Lösung oder welchen Ansatz man jetzt Richtung Klimawandel und Erhaltung unserer Schöpfung wählen möchte, ob du jetzt überzeugt bist von Fridays for Futures oder nicht, wir brauchen eine Lösung. Wir müssen dieses Problem angehen. Egal wie, das Problem ist einfach da. Wir brauchen die Mentalität, dass wir vielleicht auch bereit sind, Opfer einzugehen für die, die nach uns kommen. Opfer einzugehen, deren Früchte wir selbst nicht mehr ernten werden. Zweite Beobachtung im Alten Testament. Weitere 30-40% der Texte sind Poesie, Prosa. Also Gedichte, Texte, die irgendwas Schönes formulieren, wo es um ja dichterische Form geht. Und dichtende Texte, das sind immer Texte, die uns herausfordern. Die lassen sich nämlich häufig nicht auf einen sachlichen Gehalt zusammenfassen. Wie willst du Herrn Ribbeck von Ribbeck im Havelland auf eine Aussage verkürzen, zusammenfassen? Es geht nicht, da steckt ja eigentlich so viel drin. Und auch das zu erklären ist etwas anderes, als das Gedicht zu hören. Das ist irgendwie, du könntest sagen, ja, es geht um Großzügigkeit und langfristig Plan auch für die anderen und, ja, und der Sohn spielt auch noch mit rein. Nee, aber es ist was anderes, das Gedicht zu hören. Also 30-40% sind Poesie und Prosa. Es ist auch etwas anderes, diese Texte zu lesen. Das verlangsamt uns, das entschleunigt uns. Einfach, weil wir nicht auf den ersten Blick erkennen, worum es geht. Sie fordern uns zum Nachdenken heraus. Und das ist eben wichtig in dieser beschleunigten Welt, dass wir uns dazu auffordern lassen, langsam zu machen. Und zweitens, diese dichtenden und Poesietexte, die kurbeln unsere Vorstellungskraft an. Wenn es eben wie in Jesaja hier in diesem Text geht, auffahren wie mit Flügeln eines Adlers. Boah, ja, okay, wenn ich mir das vorstelle, das ist halt einfach was ganz anderes, als wenn ich denke, ja, du kriegst da neue Kraft. Das kurbelt unsere Vorstellungskraft an und unsere Kreativität. Und diese Dinge, die brauchen wir, wenn wir in Herausforderungen unseres Lebens stecken. Du willst ja Lösungen für deine Probleme finden und dann brauchst du eben Kreativität. Und das finden wir in den Texten, die eben nicht nur einfach sachlich sind, sondern die Dinge auch einfach schön umschreiben. Und dann, die letzten 10-30%, falls eine ungenaue Rechnung ist, 20%, das sind dann prophetische Texte. Also Texte, wo die Zukunft vorhergesagt wird durch Gott. Wo Gott sagt, Leute, es wird etwas passieren. Sorgt euch nicht, ich weiß schon, was passieren wird. Und ich werde euch darin helfen. Und ich werde eine Lösung dafür finden. Gott sagt Dinge vorher. Und hier ist das Spannende, dass man auch Buch um Buch um Buch um Buch sieht, Gott erfüllt seine Verheißung. Gott steht zu den Sachen, die er sagt. Gott macht die Vorhersagen, die er trifft an seine Menschen, macht er wahr. Und aus diesen Erkenntnissen und aus dem Alten Testament ergibt sich ein schönes Bild von Hoffnung. Und zwar von Hoffnung als einem Haus, in dem wir wohnen können. Hoffnung als ein Haus, in dem wir in unseren Gedanken, in unserem Herzen einziehen können und in dem wir leben können. Als eine Art Lebenshaltung. Und dieses Haus ist auch gebaut aus bestimmten Materialien. Und zwar aus drei Elementen. Das Haus ist gebaut aus Gottes Wesen als das Fundament. Also das Haus steht auf Gottes Wesen als Fundament. Was weiß ich von Gott? Wie er ist? Sein Wesen heißt ja, wie ist Gott? Wie ist er? Wie handelt er in der Welt? Wie hat er sich den Menschen gezeigt und erweist er sich? Und da denke ich mir, das ist das beste Fundament, das es geben kann, weil Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Gerechtigkeit. Gottes Wesen ist Schöpfer. Gottes Wesen ist Macht. Auf dieser Grundlage baue ich ja meine Hoffnung, dass dieser Gott der Liebe ist, mich nicht in die Pfanne hauen wird, mich nicht fertig machen wird, mir kein Messer in den Rücken reinsteckt, sondern der Gott ist Liebe und darauf baue ich das Haus. Das zweite Element sind die Wände. Also vielleicht auch das, was das Haus zu den Seiten begrenzt. Und das sind Gottes Möglichkeiten. Jetzt könnte man überlegen, ja, aber haben Gottes Möglichkeiten denn Grenzen? Weil dann hätte das Haus ja keine Wände. Vielleicht ist das das Schöne an dem Bild. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gott auch Begrenzungen mindestens mal sich selbst gibt. Also unsere Hoffnung braucht auch gesunde Grenzen, damit wir eben nicht nur auf irgendwelche Täuschungen hoffen, sondern auch wissen, Moment mal, was ist es denn, was eigentlich auch drin ist im Glauben mit Gott? Worauf darf ich denn berechtigt mit Gott eigentlich hoffen? Und Gott ist zwar allmächtig, aber er entscheidet sich ja dazu, sich selbst zu begrenzen, mindestens mal da, wo er Menschen ihren eigenen Willen lässt. Mindestens da, wo Gott Menschen ihren eigenen Willen lässt, entscheidet er selbst, seine Allmacht zu begrenzen. Denn er wird ja jetzt nicht dich übertölpeln und einfach irgendetwas mit dir machen, was du nicht willst. Dich zu irgendetwas benutzen, was du nicht willst. Also Gottes Möglichkeiten sind die Wände des Hauses, dass wir wissen, worauf dürfen wir eigentlich berechtigt hoffen und was ist vielleicht auch eine Täuschung. Und drittens, das Dach des Hauses, das sind Gottes Verheißungen. Man könnte sagen, damit wir sozusagen, wenn es reinregnet, nicht nass werden. Also damit wir merken, hey, unsere Umstände im Leben, die werden schwieriger und hat mir Gott nicht eigentlich verheißen, dass es nicht so wird? Nee, Gott hat uns nicht verheißen, dass wir ein einfaches Leben haben. Er hat verheißen, dass er in den schwierigen Situationen da ist. Und zu diesen Verheißungen steht er auch. Und zu diesen Verheißungen hat er sich als treu erwiesen. Und dann haben wir ein Dach, das uns hilft, nicht nass zu werden, wenn es anfängt zu regnen, weil wir trotzdem festhalten und ohne Täuschung an diese Hoffnung gehen. Und zusammen ergeben gibt dieses Haus eine wunderbare Formel. Und die ist nämlich, Gott ist, Gott kann und Gott wird. Als Grundlage christlicher Hoffnung. Und an sich, finde ich, klingt das schon nach einem ganz attraktiven Haus eigentlich. Das finde ich cool. Ich möchte da eigentlich irgendwie so drin leben. Aber ganz ehrlich, so richtig wohnlich sieht das noch nicht aus, weil es hat bisher erst ein Fundament, Wände und ein Dach. Und was noch fehlt, ist die Inneneinrichtung. Weil das macht ein Haus doch wirklich erst schön. Das lässt doch ein Haus erst zu meiner Heimat werden. Und darum geht es bei uns in unserem Glaubensweg, bei uns in unserem Lebensweg. Und der Professor, der Heiko Wenzel, sagt wunderbar, die Inneneinrichtung, das sind die Erfahrungen, die ich und andere heute, hier und jetzt mit Gott in ihrem Leben machen, wo sie spüren, dass sie von Gott Kraft bekommen haben und dass Gott eingegriffen hat und dass es sich lohnt, auf diese Hoffnung, auf diese Kraft Gottes zu warten und mit ihm unterwegs zu sein. Also all die Momente, wo wir tatsächlich spüren, Gott ist da und der Glaube macht einen Unterschied und es lohnt sich zu glauben, das sind Momente, in denen wir ein Möbelstück nach dem anderen dieses Haus einrichten. Und da drin einziehen. Und wir so richtig merken, ey, ich habe langsam Lust, hier dieses Haus mit zur Heimat zu machen. Und ich glaube, wir richten dieses Haus stark auch dadurch ein, was wir uns für Gedanken eigentlich machen. Und ich glaube, es gibt Momente in fast allen Leben, die hier sitzen, wo wir uns eine Hoffnung gemacht haben und die enttäuscht wurde. Und in solchen Momenten reagieren Menschen ganz unterschiedlich. Als es mir passiert ist, war ich erstmal total sauer auf Gott, dann war ich sauer auf mich. Dann habe ich überlegt, habe ich überhaupt auch das geglaubt, was sinnvoll war? Und habe gemerkt, ey, ich habe mich da auch irgendwie auf so einen Vertrag mit Gott eingelassen. Gott, wenn ich das mache, dann machst du das. So, aber so funktioniert das halt irgendwie einfach nicht mit Gott. Und dann habe ich gemerkt, da hatte ich eine Täuschung. Und auch wenn wir da draußen in die Welt gucken und merken, boah, irgendwie wird alles immer schlechter und sollte es mit Gott nicht irgendwie alles immer besser werden, dann spielen unsere Gedanken, wie wir damit umgehen, eine große Rolle darin, wie unser Haus eingerichtet ist. Unser Haus der Hoffnung. Und da haben wir selbst Anteil dran. Das können wir selbst mitbestimmen. Ob wir zum Beispiel auf solche Enttäuschungen mit Skepsis reagieren oder gar Zynismus und sagen, weil Gott kann, macht ja eh nichts. Selbst wenn, so passiert ja eh nichts. Ja, dann schmeißt du ein Möbelstück nach dem anderen raus. Aber wenn wir sagen, Moment mal, okay, es ist eigentlich nur diese alte Vitrine, die da steht, die falsch war. Und die kommt jetzt raus, aber an die Stelle soll ich was anderes stellen, dann bleibt das Haus intakt. Also wir haben es ein Stück weit selbst in der Hand. Aber mit Hoffnung ist es auch so ein Ding. Denn wenn du jetzt gerade mit einem wunderschön eingerichteten, wunderbaren Hoffnungshaus jemanden begegnest, der gerade eine Krise erlebt hat, dann ist das so, dass bei der Person gerade ein Riesentornado durch dieses Haus gegangen ist, hat Wände eingerissen, hat Möbel durcheinander geworfen, hat Riesenzerstörung erstmal angerichtet. Und wenn du dann sagst, hey, aber du hast doch Hoffnung, dann ist es so, dass du sagst, hey, vergleich doch mal mein Haus mit deinem Haus. Du musst doch so ein Haus haben. Und dann guckt er aber sein Haus an und merkt, boah, kann ich doch gerade überhaupt nicht. Dann musst du das erstmal in Ordnung bringen. Zu dieser Inneneinrichtung des Hauses gehören Lebenserfahrungen. Auch Lebenserfahrungen anderer. Von deinen Mitmenschen, da kann es helfen, hey, wo hast du Gott eigentlich wirklich als hilfreich in deinem Leben erlebt? Das mal zu fragen. Aber wir sehen das auch in Bibeltexten. Und einer davon ist Zacharja 14, 1 bis 11. Den lese ich uns einmal vor. Ich warne schon mal vor, der ist ein bisschen dunkel. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte Jerusalem, austeilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, gegen diese Feinde. Wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jedem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Und ihr werdet fliehen in das Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht nahe heran an Asal. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird kommen der Herr, mein Gott und alle Heiligen mit ihm. Und an jenem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein und auch um den Abend wird es Licht sein. Und an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und es wird sein wie im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden, wie die Ebene von Geba bis nach Rimmon im Süden von Jerusalem. Die Stadt aber wird hoch aufragen und an ihrer Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an den des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen, und es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Langer Text, viele Formulierungen, die unsere Fantasie anregen und die uns beim Lesen erstmal aufhalten. Aber es gibt einige Lebensweisheiten für unsere Hoffnung, die wir daraus ziehen können. 14,1 bis 3, die ersten Verse. Es wird ein langer und beschwerlicher Weg. Das mag mir gefallen oder nicht, aber es zu wissen bereitet mich immerhin darauf vor, wenn es passiert. Zweite Lebensweisheit. Es kann sein, dass es so etwas gibt wie Fortschritt. 14 Vers 4, da steht, und Gott wird mitziehen in den Kampf. Aber das scheint nicht das Ende der Schreckung, des Schrecklichen zu sein. Es mag sein, dass es Fortschritt gibt in einer Situation, aber es kann eben genauso wieder auch Rückschritte geben. Und das zeigt uns, dass einfach die gegenwärtige Situation, wie ich sie jetzt erlebe, nicht definiert, wie es ausgeht am Ende. Der Umstand und meine Lebenssituation, die ich jetzt erlebe, definiert nicht den Rest meines Lebens, sondern es kann immer noch etwas verändert werden. Und das merken wir auch, wenn es nach dem Eingreifen Gottes dann nochmal wieder ein bisschen schlimmer wird. Aber dann kommt eben irgendwann der Tag des Herrn. Dann ist es nämlich so, dass hier steht, und der Herr wird König sein über alle Lande und der Herr wird einziger Herrscher sein. Und das finde ich gerade spannend, wenn wir jetzt diese ganzen Konflikte in der Welt sehen, wenn wir jetzt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sehen, dann merke ich, dieser Text sagt, nicht die, die von sich behaupten, dass sie mächtig sind, sind mächtig, sondern dieser Text zeigt uns, nein, Gott ist am Ende der Herrscher. Und das ist eine Lebensweisheit. Nicht die, die behaupten, dass sie die Mächtigen sind es, sondern am Ende ist es Gott. Und die Umstände, die ich jetzt erlebe, sind nicht das Urteil darüber, wie der Rest meines Lebens verläuft. Gott ist, Gott kann, Gott wird Hoffnung geben. Aber wir merken auch, Gott macht eben nicht Schnips und alles ist wieder gut, sondern auch in dieser Geschichte ist es so, dass Gott selbst in die Situation hineinkommt. Er kommt nach Jerusalem, er stellt sich auf den Ölberg, er kämpft mit seinen Kindern, mit seinem auserwählten Volk. Und er nimmt es nicht einfach weg, aber das Unheil, das angerichtet wird, das schafft er in Leben zu verwandeln. Und diese Weisheit gibt uns zwar nicht das Recht, Menschen zuzusprechen, dass das Unheil, das sie erleben, zum Guten dienen kann, denn das ist eigentlich eine neue Verletzung. Aber es gibt den Menschen das Recht, darauf zu hoffen, dass etwas Schlechtes irgendwann auch wieder gut werden kann. Selbst wenn vielleicht die Sache selber sich nicht verändert. Also das sind alles so Lebensweisheiten zur Inneneinrichtung unserer Hoffnungshäuser. Und ich glaube, gerade solche Hoffnung, die die Welt verändert, brauchen wir eigentlich in dieser Zeit. Heiko Wenzel fasst es wie folgt am Ende noch einmal zusammen. Letzten Endes ist christliche Hoffnung weniger ein Vertrösten oder eine Gegenwartsflucht, sondern bietet Ausrichtung und Klarheit für den Weg, der vor uns liegt. Hoffnung will die Vorstellungskraft anregen dessen, was möglich wäre, weil unsere gegenwärtige Situation, Wahrnehmung und die vermeintlich herrschenden Mächte nicht das letzte Wort haben werden, sondern Gott als Einziger. Und das ist eine Hoffnung, in dem Haus der Hoffnung möchte ich gerne wohnen. Amen.
Bevor wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, wollen wir ein Lied mit euch singen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und wir singen da ganz Anfang im Chorus, nun kann ich ruhig sein in dir. Bei allem, was wir vielleicht gar nicht überblicken können, wie es mal werden wird in verschiedensten Situationen, kann es uns ruhig machen, in dem Haus der Hoffnung einzuziehen und das auf Gott zu gründen und darauf zu vertrauen, auch wenn man nicht weiß, wie es werden soll, darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und dass man ruhig in ihm werden kann. Lass uns das gemeinsam singen.
Steht in deinen Händen. Wir sind im Haus Gottes und da hat uns Lasse mit reingenommen in seiner Predigt und ja, wir sind drei Sätze auch noch im Kopf und im Herz geblieben. Gott ist, Gott kann und das habe ich akustisch nicht verstanden. Gott will oder wird, aber ich glaube, ich gebe beides. Er wird. Und das dürfen wir. Wir dürfen zu Gott kommen, weil er sein wird und tun wird und uns Hoffnung geben wird. Und das wollen wir gemeinsam auch tun. Wir wollen mit ihm reden, jetzt in einer Gebetsgemeinschaft. Ich lade euch alle ein, mitzubeten, laut zu beten, die Hoffnung mit in diese Gebete, die Predigtinhalte mit in diese Gebetsgemeinschaft hineinzunehmen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft abschließen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns Zukunft und Hoffnung gibst. Amen. Ich darf euch jetzt gleich einladen, hier vorne an die Tische zu kommen, dass wir gemeinsam ein Hoffnungsmahl einnehmen. Es gibt hier vorne einen Tisch, an dem auch glutenfreies Brot gereicht wird. Ihr seid alle herzlich eingeladen, am Hoffnungsmahl teilzunehmen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch durch mein Blut besiegelt. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Alles ist bereitet für euch. Kommt zum Tisch des Herrn.
Eine kurze Erklärung noch dazu. Wir feiern Abendmahl mit alkoholfreiem Traubensaft. Hier vorne an dem Tisch gibt es auch glutenfreies Brot und es bilden sich Grüppchen um die Tische, bis alle die hatten Abendmahl auch bekommen haben. Also herzliche Einladung.
Und sie ist in der Nacht, nicht weit.
Wir wollen jetzt gemeinsam noch in eine kleine Anbetungszeit gehen und 3 Lieder gemeinsam singen. Ihr könnt gerne mitsingen, in der Zeit beten, das, was gerade für euch dran ist. Genau, steht dazu auf, bleibt sitzen, was ihr gerade braucht.
In Harmonie und tief versöhnt zu leben.
Gemeinde gerne einiges mitteilen. Derweil wird die Kollekte eingesammelt. Vielleicht noch ein Wort zur Kollekte. Wer jetzt denkt, Mensch, ich würde gerne viel mehr geben, als ich heute dabei habe, mein Portemonnaie verloren oder so, kann natürlich jederzeit auch Geld aufs Gemeindekonto überweisen, bekommt am Ende des Jahres dafür auch eine Zuwendungsbestätigung. Aber jetzt eben die Kollekte, die für Anliegen in der Gemeinde bestimmt ist. Und vielleicht noch ein Wort zum Livestream. Das hat heute nicht geklappt. Ich finde es aber erstmal grundsätzlich toll, dass es hier einige Leute gibt um Pierre, die das jeden Sonntag in die Hand nehmen. Und von dort aus, grämt euch nicht. Vielleicht aber auch an alle, dieses Risiko, auch wenn das ganz selten ist, dass man, wenn das was nicht klappt, kann man natürlich dadurch vermeiden, dass man hier tatsächlich auch im Gottesdienst ist. Ja, ich möchte einiges ansagen, und zwar chronologisch. Gleich erst einmal um 11:45 beginnt die außerordentliche Gemeindemitgliederversammlung, in der es heute insbesondere eben um die Berufung eines Jugendreferenten oder einer Jugendreferentin geht. Also gleich ungefähr eine Viertelstunde Zwischenzeit und Zwischenraum und dann die für alle Gemeindemitglieder herzliche Einladung. Heute Abend hier in diesem Raum spielt Deutschland, beziehungsweise nicht live, sondern wir können das hier live miterleben. Ganz herzliche Einladung. Ich war selber beim letzten Mal dabei. Tolle Stimmung. Auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Fußballfans sind, ist es einfach ein schönes gemeinschaftliches Erlebnis. Bringt ein paar Snacks mit. Jeder sorgt in dem Fall dann für sich selber. Ja, wir hatten in der Vergangenheit viele besondere Gottesdienste. Nächsten Sonntag wieder ein besonderer Gottesdienst, nämlich der BU-Abschlussgottesdienst. Der Abschlussgottesdienst des betrieblichen Unterrichts, das heißt nämlich BU, am 30. Juni. Einen Tag später, am 1. Juli, ist der Anmeldeschluss für die Kleingruppen. Es gibt schon viele gute Ideen, aber vielleicht der ein oder andere, dazu gehöre ich auch, geht noch schwanger mit einer Idee und am 1. Juli sollten diese Ideen dann tatsächlich abgegeben werden. Ja, dann noch zwei persönliche Ansagen. Die eine wird Kelvin machen. Kommst du gerade ganz kurz nach vorne?
Genau. Ich habe zusammen mit ganz vielen anderen Menschen auf dem ein Herz für Vielfalt und auch ein Herz für Gemeinsamkeit in Vielfalt. Und deswegen haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die einen Gottesdienst überkonfessionell und überdenominationell, mit verschiedensten Gemeindeformen, ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, sonst was, genau. Und ich lese einmal kurz so ein bisschen die Vision vor, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Junge Erwachsene, die leidenschaftlich Jesus nachfolgen wollen, stärken den Zusammenhalt untereinander durch gemeinsam veranstaltete Gottesdienste in Dortmund. Junge Erwachsene begegnen durch Gebet, Lobpreis und tiefgehende Botschaft dem einen lebendigen Gott. Junge Erwachsene werden durch das Evangelium transformiert und prägen mit Hilfe des Heiligen Geistes ihr Umfeld. Genau. Unter diesem Ziel treffen sich verschiedene junge Erwachsene vor allem und planen irgendwann im Herbst den ersten Gottesdienst und jeder, der da Bock hat, mitzuwirken, kann gerne auf mich zukommen.
Ja, und der letzte Teil, da geht es jetzt um Bilder. Ich bin gar nicht ganz sicher, wer diese Bilder zeigen wird, weil Stefan Rolfing, der das machen wollte, ist erkrankt. Gute Genesung von hier aus. Ich sehe gerade, Martina kommt nach vorne, weil Emanuel Topalski das vertretungsweise machen sollte, ist noch im Gottesdienst. Aber Martina, bitte.
Einfach was dazu, und zwar, wir zeigen gleich ein paar Bilder vom Ausflug des Kindergottesdienstes. Erstmal herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden, die krank oder oben sind. Ich geb das jetzt weiter, und der Kindergottesdienst möchte euch einfach mitnehmen in eine tolle Zeit, die sie gehabt haben. Genießt die Bilder und denkt an die Kigo-Leute. Und wer Lust und Zeit hat, darf gerne sich an der Arbeit beteiligen.
In dem Zusammenhang erinnere ich an die Mittwochsnachrichten. Die Mittwochsnachrichten sind die regelmäßigen Informationen, die hier einmal die Woche verteilt werden. Wer sie noch nicht hat und bekommen möchte, kann das hinterher am Infotisch gerne bekannt geben. Ja, wir kommen so ganz allmählich zum Ende dieses Gottesdienstfeier. Ich habe ja gesagt, Gottesdienst ist auch nach der Gottesdienstfeier, aber diese Gottesdienstfeier endet gleich. Ich möchte darauf hinweisen, dass am Ende die Möglichkeit zum Gebet ist. Hier eine technische Neuerung, weil doch einige gesagt haben, Mensch, so in der Öffentlichkeit, deshalb möchte ich das vielleicht nicht. Deshalb hier hinter dieser Gebetswand die Möglichkeit, zusammen zum Beten zu kommen. Und wer darüber hinaus größere vielleicht Dinge hat, wo er sagt, boah, da muss ich aber doch nochmal intensiver ins Gespräch gehen. In der Ecke des Gottesdienstraumes hier ist die Möglichkeit, dann auch mit dem Seelsorgeteam in Kontakt zu kommen. Ja, wir wollen den Gottesdienst beenden mit einem gemeinsamen Vater Unser und danach wird Lasse uns dann den Segen zusprechen.
Dein Reich.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
So, wir bleiben stehen zum Segen und den spreche ich uns jetzt zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr rüste dich aus zum Hoffnungsträger und schenke dir ein festes Fundament für dein Haus der Hoffnung. Der Herr begleite dich auf jedem Weg in deiner kommenden Woche und gebe dir seinen Frieden. Und so segne dich unser dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Amen.
Amen. Schönen Sonntag.